So, und da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer Wissenschaft, Technik, Literatur und Gesellschaftspodcast und ein bisschen Reise. Folge Nummer 11. Ja, so schnell geht das. Ja, und in der Folge Nummer 11 wollte ich mich, damit knüpfe ich direkt an Theodizee eigentlich an, mit der Werkgerechtigkeit auseinandersetzen. Die Werkgerechtigkeit. Die Werkgerechtigkeit ist also ein Thema, wo die Diskrepanz zwischen Theologie und dem, was der einfache Gläubige glaubt, also der einfache meine ich jetzt mal, der nicht theologische Gläubige glaubt, sicher am größten ist. Das gilt für alle Religionen, vermute ich mal. Weil, so wie ich das gefühlsmäßig interpretieren würde, glaubt die überwältigende Mehrheit aller Gläubigen aller Religionen an die Werkgerechtigkeit. Nur eine kleine Minderheit nicht. Und so war das sicher auch schon zu allen Zeiten. Das ließ sich von der Kirche nie ausrotten, diese Idee, obwohl die katholische Kirche es immer wieder versucht hat. Und heutzutage ist es so, dass die offizielle Kirche, sowohl die evangelisch-lutheranische als auch sämtliche evangelikale, reformierte und soweit ich weiß auch der Islam, nicht an die Werkgerechtigkeit glauben, also die offizielle Theologie. Die einzige Religion, die an die Werkgerechtigkeit glaubt, ist das Judentum. Bei den Hindus kenne ich mich nicht so aus. Die glauben ja auch an Reinkarnation und nicht an das Paradies. Keine Ahnung, ob ich da als... ich habe wahrscheinlich nicht die Wahl, durch Werkgerechtigkeit nach oben aufzusteigen. Ich weiß es nicht. Da müsste man mal Hindus fragen. Wie gesagt, ich halte dieses Reinkarnationskonzept, dem stehe ich eher ablehnend gegenüber. Das ist maximal entfernt von meinen Überzeugungen. Und deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ja, also Werkgerechtigkeit heißt, dass man durch gute Taten, also durch ein anständiges Leben, vor Gott Gnade findet. Natürlich nicht, indem man ein Heiliger wird, sondern sich stetig bemüht. Ne? Also mehr als stetiges Bemühen geht ja nicht. Ne? Perfektion ist uns Menschen ja nicht möglich. Also Werkgerechtigkeit geht davon aus, dass man sich durch stetiges Bemühen vor Gott Gnade findet. Und wenn wir dereinst vor unserem Schöpfer stehen, dann legen wir Rechenschaft über unsere Taten ab, nicht über unseren Glauben. Ja, das ist Werkgerechtigkeit. Und da glauben die offiziellen Kirchen alle nicht dran. Da haben sie mal drüber diskutiert, ne? Ich hasse laute Autos und Leute, die nicht fahren können. Ja, also, da haben die Protestanten mal drüber diskutiert. Also es gab durchaus bei den Lutheranern eine breite Strömung, die glaubte, dass das so ist, dass die Werkgerechtigkeit greift. Aber Luther hat dem nicht zugestimmt, so wie mir der Wikipedia-Artikel noch geläufig ist. Und es gibt einen Wikipedia-Artikel zur Werkgerechtigkeit, den könnt ihr mal lesen. Und infolgedessen ist offizieller Meinung der evangelisch-lutheranischen Kirche eben, dass es keine Werkgerechtigkeit gibt. Vielleicht fassen wir mal kurz zusammen, was da eigentlich für Ideen am Start sind, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht, wobei Gerechtigkeit müsste euch jetzt mal in Anführungsstrichen stehen, weil das eine echt bescheuerte, also wirklich bescheuerte Vorstellung von Gerechtigkeit ist. Also die Lutheraner meinen, dass man nur durch Gott erlöst werden kann, nicht durch gute Taten. Das ist eng an die Erbsünde, an die sie ja gar nicht mehr glauben, aber es ist aus der Erbsünde-Theorie also gefolgt. Mensch ist mit Erbsünde belastet, kann sich gar nicht selbst befreien. Ne? Er ist immer verstrickt in die Erbsünde. Er muss sich Gott zuwenden, sonst kann er gar kein anständiges Leben führen und auch nicht erlöst werden. Er muss sich also Jesus Christus ganz als Erlöser annehmen. Das glauben auch die Evangelikalen. Neben Strömung sind die Calvinisten, die sind noch bekloppter. Bei den Calvinisten hat man halt überhaupt keine Wahl, ne? Da hat Gott schon bei der Entstehung des Menschen festgelegt, wer verworfen ist und wer erlöst. Gott kann einem praktisch nur, also Gott wendet sich an die, die von Anfang an erlöst waren und sagt ihnen halt Bescheid. Und der Rest wird für alle Zeiten in der Hölle zu Tode, also er kann ja nicht zu Tode gefoltert werden. Der Rest wird halt für Ewigkeiten in der Hölle gefoltert. Wobei die, die von Anfang an erlöst waren, im Paradies da schön bei zugucken können. Das hat mit Gerechtigkeit so viel zu tun. Ja, ich brauche jetzt einen Vergleich, der genauso abgedreht ist. Das hat mit Gerechtigkeit so viel zu tun wie ein Schulklo mit Sauberkeit. Genau, das ist ein schöner Vergleich, ne? Also, das kann man sich knicken. Da kriegt man ja einen Knoten im Gehirn, wenn man da nur drüber nachdenkt. Wirklich eine furchtbare Ideologie. Ja, und bei den Moslems ist es halt so, dass es auch keine Werkgerechtigkeit gibt. Nur durch gute Taten kommt man nicht ins Paradies. Obwohl, da gibt es bei den Moslems eine theologische Strömung, die dieser Meinung durchaus ist. Aber Christen und Juden, die haben halt auch eine theoretische Möglichkeit, ins Paradies zu kommen, weil sie halt zur Buchreligion gehören, weil sie ja der Islam hat ja drei heilige Bücher, die Tora, das Alte Testament, das Neue Testament und den Koran. Und die Menschen, also die Juden und die Christen, haben halt theoretisch auch die Möglichkeit, als Rechtgläubige ins Paradies zu kommen. Aber es geht um den rechten Glauben, nicht um die rechten Taten. Ein Hindu hat diese Möglichkeit nicht und ein Atheist auch nicht. Nach muslimischem Glauben. Nach muslimisch-theologischem Glauben. Ja, habe ich jetzt alle abgefrühstückt, ne? Die Evangelien, die Lutheraner, die Calvinisten. Die Evangelikalen sind natürlich auch der Meinung, nicht Prädestination wie die Calvinisten, aber halt, man muss Jesus Christus als Erlöser ganz annehmen, sonst kein Paradies. Damit sind die Moslems schon mal außen vor, ne? Die kommen alle in die Hölle, die Hindus ja sowieso. Die Juden kommen auch in die Hölle, das sagen die nicht so gern, aber wenn die Juden am Tag des jüngsten Gerichts Jesus Christus nicht als Erlöser annehmen, ab in die Hölle. Das spricht man nicht so aus, weil Antisemitismus ist ja nicht so. Das würde denn zu Recht den Vorwurf des Antisemitismus natürlich ergeben. Und ja, das ist wie gesagt, und bei der katholischen Kirche noch eine besondere Form, ne? Es gibt kein Heil außerhalb der katholischen Kirche. Das war immer so und das wird immer so sein, das haben die auch nie zurückgenommen. Also ich als Protestant komme auf jeden Fall in die Hölle. Nach katholischer Meinung. Das ist der Punkt, an dem alle Kirchen unfassbar verlogen sind, weil das wird natürlich nicht offen ausgesprochen. Ne? Da redet man nicht so gern drüber. Und da redet man auch nicht mal gern drüber gegenüber seinen eigenen Gläubigen. Warum nicht? Weil ich glaube, dass alle Gläubigen, fast alle Gläubigen, bis auf so Hardcore-Evangelikale, die man bei Jesus.de auch findet, aber die überwältigende Mehrheit der Gläubigen zu allen Zeiten an die Werkgerechtigkeit geglaubt hat. Sprich, der Mensch muss irgendwann mal Rechenschaft über sein Leben vor Gott ablegen, aber halt Rechenschaft über seine Taten, nicht über seinen Glauben. Werkgerechtigkeit sagt halt, man muss über seine Werke, also seine Taten, man muss sich für seine Werke, also seine Taten rechtfertigen. Vor Gott. Und natürlich auch dafür bezahlen, ne? Und es ist auch eine strenge Prüfung, aber halt eine Prüfung der Taten, nicht eine Prüfung des Glaubens. Jo. Und ich denke mal, die überwältigende Mehrheit der Gläubigen sieht das so. Wenn ich mich mit einem Katholiken unterhalte, kann ich mir nicht vorstellen, also einem einfachen Gläubigen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der allen Ernstes davon ausgeht, dass ich für alle Zeiten in der Hölle schmore. Für alle Zeiten gefoltert werde, weil ich seinen Glauben nicht teile. Und wenn ich mich mit einem Evangelikalen unterhalte, dann gehe ich eigentlich auch davon aus, dass der nicht ernsthaft glaubt, dass ich für immer in der Hölle lande. Einige glauben das ernsthaft. Das sind die, die ununterbrochen missionieren weil sie halt Seelen retten wollen, ne? Aber die meisten glauben es halt nicht. Die meisten gehen klammerheimlich davon aus, dass es halt so nur Werkgerechtigkeit gibt. Sonst müsste ja ein Evangelikaler, der mit einer Atheistin verheiratet ist, oder eine Evangelikale, die mit einem Atheisten verheiratet sind, ist davon ausgehen, dass ihr Mann für Eternities, also für die Ewigkeit in der Hölle leiden muss. Für die Ewigkeit. Bezweifle ich, dass das wirklich geglaubt würde. Wenn es geglaubt wird, müsste die ununterbrochen missionieren. Müsste die verzweifelt auf ihn einreden, und zwar von morgens bis abends. Das ist ja eine grauenhafte Vorstellung. Wir reden hier von der Ewigkeit. Ja, und an die glaubt halt keiner mehr. Ja, und die Kirchen, die predigen das natürlich nicht von der Kanzel erstmal, weil ich davon ausgehe, dass viele Priester und viele Pastoren, also evangelische Pastoren, das auch nicht mehr glauben. Deswegen wird das nicht oft verkündet. Macht ja auch keinen Sinn. Aber das ist eine offizielle theologische Meinung. Bei den Lutheranern glaube ich immer noch, soweit ich weiß. Obwohl die Grundlage dieser Idee, nämlich die Erbsünde, gar nicht mehr existiert für die Lutheraner. Ja. Gut. Ja, und wenn man nicht an die Werkgerechtigkeit glaubt, dann ist natürlich interreligiöser Dialog fast schon unmöglich. Also man kann natürlich immer noch miteinander reden, also nicht, ist es nicht unmöglich. Aber es macht gar keinen Sinn mehr so richtig, weil dann hat man wirklich immer im Hinterkopf, den anderen zu bekehren, um seine Seele zu retten. Also diese Ablehnung der Werkgerechtigkeit ist sehr eng an die Mission geknüpft, ne? Und man könnte das auch als Ursache, ne? Also die katholische Kirche hatte natürlich die Idee, den Glauben zu monopolisieren, das Heil zu monopolisieren. Nur die katholische Kirche hatte Zugriff auf das Heil, alle anderen nicht. Das war ja die Idee hinter diesem Heil gibt es nur in der katholischen Kirche. Und die Protestanten konnten sich davon nicht ganz lösen. Moderne Gläubige haben sich davon komplett gelöst. Vermute ich mal. Also die Leute, die an Prädestination glauben in Deutschland, das dürfte Promillebereich sein. Die Katholiken in Deutschland, die wirklich glauben, dass es keinen Heil außer der katholischen Kirche gibt, das ist Prozentbereich unter 10%, vermute ich mal, man müsste mal eine Umfrage machen. Und bei der Evangelien ist es sogar wahrscheinlich noch weniger. Sie treten ja auch massenhaft aus der Kirche. Bei der evangelischen Kirche ist natürlich das Ding, dass das Heil nicht an die evangelische Kirche geknüpft ist. Die evangelische Kirche sagt nicht, Heil gibt es nicht außerhalb der evangelischen Kirche. Aber sie sagt halt, Heil gibt es nur, wenn man Jesus Christus ganz als Erlöser annimmt. Sonst nicht. Damit sind die Moslems und Juden draus. Aber das wird von den Lutheranern wahrscheinlich auch nicht mehr so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber es ist halt immer noch als Ideologie vorhanden. Ja, dazu gibt es ein gutes Gedicht, das werde ich euch vielleicht nochmal vorlesen. Das müsste gemeinfrei sein, sodass ich das lesen kann, ohne hier Copyrights zu verletzen. Oder ich lese es euch nicht vor. Ich sage euch den Link und ihr lest euch das selber durch. Und dieses Gedicht zeigt sehr gut, wie diese Idee der Werkgerechtigkeit zu verstehen ist. Ja, okay. Was die Werkgerechtigkeit für Vorteile hat für den Gläubigen, also ich glaube nicht an Gott, weil ich die Werkgerechtigkeit so cool finde, aber weil ich an Gott glaube, weil ich Gott erfahren habe in meinem Leben, ist es natürlich für mich ein Vorteil, dass es Werkgerechtigkeit gibt. Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Gerechtigkeit geschehen ist ein Bedürfnis des Menschen. Der Mensch sehnt sich nach Gerechtigkeit. Das ist ein extrem starkes Bedürfnis, jedenfalls von mir. Und wie ich glaube, auch von vielen anderen Menschen. Und diese Werkgerechtigkeit hat natürlich Vorteile. Das mache ich aber erst später, also auf dem Rückweg. Ich habe jetzt eine arschblöde Konferenz vor mir den ganzen Tag. Aber danach werde ich vielleicht noch Energie finden, das kurz auf dem Rückweg von der Schule zu erklären. Jetzt bin ich an der Unionstraße und schalt besser ab. So, die Frage nach den Vorteilen der Werkgerechtigkeit. Also vielleicht kommen wir erstmal darauf zurück, warum Kirchen überhaupt nicht an die Werkgerechtigkeit glauben, also Religionen insgesamt dazu neigen, nicht an die Werkgerechtigkeit zu glauben. Da kann man natürlich wild spekulieren. Ich mache das einfach mal. Die wahrscheinlichste Möglichkeit, Variante ist natürlich nicht in erster Linie theologische Gründe, sondern Kirchen sind auch Institutionen. Institutionen neigen dazu, sich selbst zu erhalten. Eigentlich, nicht eigentlich. Es ist vermutlich so, dass es sogar der Selbsterhalt das wichtigste Ziel einer Institution ist irgendwann mal. Jede Institution fängt wahrscheinlich mit hehren Idealen an, aber irgendwann ist der Selbsterhalt das primäre Ziel einer Institution. Und wenn es Heil nur innerhalb der Institution gibt, wie bei der katholischen Kirche, oder man Theologen braucht, um den Weg des Heils zu finden, also das Wissen praktisch monopolisiert wird, wie bei den evangelischen Kirchen und auch im Islam, dann kann man halt das Heil sozusagen monopolisieren. Man bindet auf diese Art die Leute an sich und hat auch eine gewisse Exklusivität, ne? Man ist also exklusiv und was ganz Besonderes, und man ist halt der Einzige, der erlöst wird. Und das treibt jede Kirche, also einige treiben das wilder, je sektiererischer, umso wilder. Bei so Extremgemeinschaften wie zum Beispiel den Zeugen Jehovas ist die Exklusivität ja maximal. Das heißt, man kann nur als Zeuge Jehovas erlöst werden. Also nur die Zeugen Jehovas überleben hier Armageddon. Ähnliches gilt sicher auch für die katholische Kirche und für viele andere. Ich glaube, die Neuapostolen sehen das genauso. Und die evangelische Kirche ist dann natürlich etwas gemildert. Lutheraner sind, glaube ich, ziemlich der Meinung, dass auch andere evangelische Strömungen, die sich zum apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen, ins Paradies kommen, aber halt nicht die Moslems. Jo, das ist also der Funktion der Ablehnung der Werkgerechtigkeit. So, warum glauben dann aber so viele Christen an die Werkgerechtigkeit? Nun, weil es instinktiv zu unserem Gerechtigkeitsgefühl passt, ne? Also alle Menschen haben das Gefühl, denke ich mal, ich habe es, vielleicht haben es andere Menschen ja nicht, haben das Gefühl, dass es in der Welt gerecht zugehen sollte. Das ist ein Bedürfnis, glaube ich, ein menschliches Bedürfnis. Und wahrscheinlich liegt das daran, dass Gerechtigkeit halt ein hohes Gut ist. Und man kann das ja an Kindern beobachten. Kinder legen einen unglaublichen Wert auf Gerechtigkeit. Das ist so ein ganz starkes Bedürfnis von Kindern, ne? Gerechtigkeit ist ein wichtiges Grundbedürfnis. Wenn Kinder sich ungerecht behandelt fühlen, dann rebellieren sie, und das ja auch zu Recht. Und man hat halt, man möchte halt, dass es in der Welt gerecht zugeht, ne? Das ist ja ein Bedürfnis. Und da Gott per Definition Gerechtigkeit ist, ne? Also ist ja absolut gerecht, ist es klar, dass man als Gläubiger davon ausgeht, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt. Und da er das ja offensichtlich in dieser Welt nicht tut, diese Welt ist total ungerecht, gehen halt Christen, Theisten, Moslems, viele Menschen, auch wenn sie sich nicht als Christen bezeichnen, sondern nur vage an irgendeinen Gott glauben, davon aus, dass Gott irgendwie für Gerechtigkeit sorgen muss. Und das tut er nach christlichem Glauben auch, am Tag des jüngsten Gerichts. Da sorgt er für Gerechtigkeit. Und das ist auch nützlich. Also ich bin ja kein Utilitarist, ich finde auch nicht, dass Glauben nützlich sein sollte, aber in dem Punkt ist er halt nützlich. Also ich glaube nicht an Gott, weil ich den Glauben nützlich finde, aber in vielen Punkten ist der Glauben ganz einfach nützlich. Das Gefühl von Ungerechtigkeit ist schwer zu ertragen, vor allem wenn man selber Ungerechtigkeit erfahren hat, Ungerechtigkeit vielleicht sogar in einem grotesk großen Ausmaß, dann ist das Bedürfnis nach Gerechtigkeit natürlich noch größer. Leute, die nie Ungerechtigkeit erfahren haben, können das vielleicht aus der Distanz anders betrachten, ne? Wenn man da nicht drinsteckt, dann kann man das natürlich anders betrachten, nicht nüchterner oder realistischer, sondern anders. Aber, ich mache mal eine kurze Pause, es wird hier wieder so laut. Aber vor allen Dingen, wer Ungerechtigkeit erfahren hat, der findet natürlich einen ungeheuren Trost in der Tatsache, also in der Überzeugung, Tatsachen gibt es ja nicht, also in der Überzeugung, dass Gott auf irgendeine Art für Gerechtigkeit sorgen wird. Man kann also die Überzeugung aufrechterhalten, dass zwar nicht diese Welt, aber das Universum als Ganzes gerecht ist. Ja, wer Böses tut, wird zur Rechenschaft gezogen werden. Das gibt vielen Menschen, mir übrigens auch, ein gutes Gefühl. Jeder muss sich halt für sein Leben verantworten. Vor Gott. Und muss halt für das, was er getan hat, bezahlen. Ja, wie gesagt, darin liegt ein ziemlicher Trost. Und für Leute, die an Gott glauben, für Menschen, die an Gott glauben, ist dieser Punkt sicher sehr wichtig. Nach was für Kriterien Gott natürlich Gerechtigkeit walten lässt, das wissen wir nicht. Hatte ich ja schon erzählt, ethische Kriterien schwimmen, ne? Man weiß nicht genau, wie man sie verankern soll, was richtig, was falsch ist. Da kann der Mensch natürlich nie sicher sein, nie absolut sicher, im Kleinen. Aber im Großen ist da schon ziemlich klar, dass es falsch ist, eine Atombombe auf eine Stadt zu werfen, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Da können wir auch nicht drüber diskutieren, es ist halt falsch, fertig ist die Laube. Und über Auschwitz brauchen wir wohl auch nicht zu reden, ne? Über Folter brauchen wir nicht zu reden. Es gibt Dinge, die sind falsch, das weiß auch jeder. Die, die es tun, suchen sich irgendeine Ausrede. Man muss es immer rationalisieren, man kann es nicht einfach machen, ohne Begründung. Weil man irgendwie, auch wenn man es tut, denke ich mal, ziemlich genau weiß, dass das halt falsch ist, ne? Ich brauche keine Rationalisierung für die Tatsache, dass ich hier durch den Westpark gehe. Muss ich nicht irgendwie rationalisieren, erklären, eine Begründung dafür finden. Aber Leute, die Menschen foltern, die suchen halt eine Rationalisierung dafür, eine Begründung, ne? Sie wissen instinktiv, dass man das begründen muss und nicht einfach so machen kann, weil es halt falsch ist. Vermutlich weiß das jeder Mensch. Als Theist kann man natürlich sagen, wir wissen das, weil Gott uns das irgendwann mal mitgeteilt hat, ne? Wir wissen das einfach. Das sind Regeln, die hat Gott aufgestellt und dann die haben wir uns zu halten. Ja. Diese Regeln kann man aus der Gottesebenbildlichkeit des Menschen ableiten. Wenn man sich klar macht, dass jeder Mensch nach Gottes Ebenbild erschaffen wurde, dann verbieten sich sicher einige Dinge von selber. Ne? Das sollte einem dann schon klar sein. Ja, darüber kann also nicht diskutiert werden. Wir wissen alle, dass es das tut. Ne? Es gibt Propaganda und die Propaganda versucht immer, verschiedene Sachen, um diese Idee auszuhebeln. Die einfachste Methode ist sicher, das Menschsein des Gegners zu leugnen. Ne? Das kann man ja ganz einfach machen. Man erklärt ihn zum Barbaren, ne? Oder sogar bringt ihn auf Ungezieferniveau herunter. Das haben die Nazis ja gemacht. Ne? Die Juden wurden mit Ratten verglichen. Also, aber Ungeziefergesabbel ist immer noch da. Ne? Oder man redet halt vom absolut Bösen. Ne? Bush hat das ja gemacht. Oder halt vom zweiten Hitler, das ist jetzt eine neue Masche, ne? Also wer entmenschlicht werden soll, der wird halt zu Hitler erklärt. Das ist neu, weil man natürlich von Saddam Hussein nicht als Ratte hätte erklären können. Das hätte ja an die Nazis erinnert, ne? Wenn man ihn als Ratte bezeichnet hätte oder als Ungeziefer. Die neue Masche ist halt, ihn zu Hitler zu erklären und alle Leute, die man vernichten will, zu Nazis. Das ist etwas pikant. Weil damit ja eigentlich der Antifaschismus total sinnentleert ist. Man hat ja wirklich nur noch hohle Floskeln im Programm. Aber dann wird natürlich eine Bombardierung von Städten zu einem antifaschistischen Akt. Netter Ansatz. Und ich bin mir sicher, wenn sich das abgenutzt hat, irgendwann hat sich das ja mal abgenutzt, weil die Leute langsam die Übersicht verlieren, wer jetzt aktuell der Hitler des Tages ist. Wenn es soweit ist, dass das sich abnutzt, dann werden sie sich halt was Neues überlegen. Ne? Ja, bis sich das mal wieder abgenutzt hat. Ja. Dazu noch vielleicht eine Prise Angst. Und schon können moralische Kriterien halt ausgehebelt werden. Das funktioniert immer noch. Und das machen natürlich auch irgendwelche Gewalttäter im Kleinen. Ne? Das Opfer ist schuld. Das Opfer war kein Mensch. Das kennt man ja alles. Ist ja nicht neu. Ist schon so alt wie die Menschheit vermutlich. Ja, also. Werkgerechtigkeit heißt aber am Tag des jüngsten Gerichts. Da gibt es keine Ausreden. Da braucht man auch nicht zu erklären, warum man die Dinge gemacht hat. Ich glaube nicht, dass Gott sich sehr für die Motive interessiert, sondern da muss man halt über seine Werke, sich für seine Werke rechtfertigen, also für das, was man getan hat. Nicht für die Motive. Die Motive sind wurscht, piep, egal. Man hat das gemacht, was man gemacht hat, weil man die Entscheidung gefällt hat, das zu machen. Und dafür muss man halt gerade stehen. Es ist wirklich idyllisch hier. Hier wimmelt es von Kaninchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kaninchen, ganz jung. Ist irgendwie super idyllisch, aber ob das wirklich ökologisch sinnvoll ist, so viel Kaninchen, ist noch eine ganz andere Frage. Die haben auch wenig Menschenscheu, Logo, hier laufen ja ständig Leute durch. Ich bin übrigens im Westpark. Ja, also wie gesagt, die Motive interessieren Gott nicht, die Bohne. Es geht um das, was man getan hat. Nicht, warum man das getan hat. Rationalisierungen sind nicht gefragt. Und eine tolle Erklärung. Senkt nicht die Kosten, ne? Also, egal was für eine Erklärung man hat, bezahlen muss man halt. Ja. Gut. Also, primäres Motiv ist halt die Entscheidung, ne? Warum? Nicht warum habe ich mich entschieden, sondern ich habe mich entschieden. Ja, und es gibt durchaus auch Fälle, wo ein Mord gerechtfertigt ist. Ich will jetzt nicht sagen, aber den Mord hat man begangen, ne? Mörder ist man. Aber wie gesagt, wir brauchen uns jetzt nicht die Gedanken zu machen, warum. Also wir brauchen uns jetzt keine Gedanken darüber zu machen, welche Kriterien Gott jetzt an den Tag legt. Wir wissen so im Groben, was richtig und was falsch ist. Da können wir uns schon auf unser Gewissen verlassen. Im Groben. Ne? Das Gewissen ist natürlich kein zuverlässiger Ratgeber. Manchmal schlägt das Gewissen auch an bei Dingen, die eigentlich völlig unverwerflich sind. Ne? Und natürlich gibt es Jammergestalten, deren Gewissen im Groben nicht funktioniert oder die nicht auf ihr Gewissen hören. So eine vage Vorstellung haben die auch schon, dass das, was sie machen, falsch ist. Ja, sonst bräuchten sie ja keine Rationalisierung. Aber so im Groben halt. Jo. Und jetzt bin ich, glaube ich, auch fertig. Ja, ich denke mal, das ist jetzt auch das Ende. Ich wollte, glaube ich, noch irgendwas dazu sagen. Aber ich glaube, ich bin jetzt insgesamt durch. Das wird jetzt also eine relativ kurze Folge zur Werkgerechtigkeit. Eng an die Werkgerechtigkeit anschließen, aber ich mache da eine extra Folge raus, wird sich die Allversöhnung. Die Allversöhnung sollte man schon nochmal da reinbringen. Da mache ich aber eine extra Folge zu, weil das ein ganz interessantes Phänomen ist. Und dazu muss man eine extra Folge machen. Das ist nicht unproblematisch, hat aber auch seinen Charme, muss ich sagen. Und ja, Allversöhnung mache ich eine extra Folge. Das jetzt zur Werkgerechtigkeit. Ach, den Link von dem Gedicht wollte ich euch noch nachreichen. Also ist dieser Podcast noch nicht zu Ende, sondern ich werde noch ein paar Minuten zu Hause euch den Link von diesem wunderschönen Gedicht nachreichen. Aber dann ist wirklich Schluss. Und ja, bis gleich. So, jetzt noch der versprochene Link. Und zwar habe ich hier meinen Tab vor mir liegen. Am besten ist, ihr gebt einfach ein, doch meinen Glauben, nein, das glaube ich nicht. Doch meinen Glauben, nein, das glaube ich nicht. Einfach bei Google eingeben und dann der erste Link ist Wessenberg, mein Glaube, deutsche Gedichte. Das könnt ihr natürlich auch bei Google eingeben. Wessenberg, Wessenberg, mein Glaube, minus deutsche Gedichte. Und wenn ihr das eingebt, dann könnt ihr das anklicken und dann habt ihr das Gedicht. Das Gedicht heißt nämlich Mein Glaube. Das ist von Ignaz Heinrich Freier von Wessenberg. Ignaz Heinrich Freier von Wessenberg. Ja, und der wendet sich vehement gegen den Gedanken der Erbsünde oder gegen den Gedanken, dass nur der mit dem richtigen Glauben erlöst wird. Und der letzte Satz ist: Und trete ich dann einst aus des Grabes Tiefen hin vor des Weltenrichters Angesicht, so wird er meine Taten strenge prüfen. Doch mein Glauben, nein, das glaub ich nicht. Ja, das ist schönes Gedicht eines offensichtlich wahrhaft religiösen Menschen. Könnt euch auch mal die Kommentare angucken, die sind auch sehr interessant und schön. Und ja, gefällt. Gefällt wirklich. Jo. Okay. Ja, das noch der Nachtrag. Ansonsten habe ich damit die Werkgerechtigkeit, glaube ich, abgefrühstückt. Ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich empfehle euch auch noch den Wikipedia-Artikel zur Werkgerechtigkeit. Der ist gut, wie immer. Und den Wikipedia-Artikel könnt ihr auch entnehmen, wer alles noch an Werkgerechtigkeit glaubt. Und das ist halt nicht Martin Luther gewesen, ne? So, ich guck mal kurz. Guckt euch den mal an. Also Werkgerechtigkeit meint, ist also von Luther abgelehnt worden. Okay, wie gesagt, die Quäker, hier steht die Quäker, die Sieben-Tages-Adventisten, die Mennoniten und die Zeugen Jehovas glauben an die Werkgerechtigkeit. Die Quäker sind mir natürlich von all denen am sympathischsten, ne? Ja, die Quäker gibt's übrigens immer noch. Ja, genau, und die Quäker sind also, naja, es gibt die Quäker halt auch nicht. Aber sie haben die spirituellen Erfahrungen teilweise über die Bibel gesetzt, ne? Ja, also die Quäker sind, glaube ich, von der Werkgerechtigkeit am meisten überzeugt. Ja. Okay. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück. Okay, also die Quäker sind auch noch ganz sympathisch. Eigentlich könnte man da fast einen eigenen Podcast zu machen. Aber, ja, wie gesagt, es gibt aber auch eine breite Strömung. Aber die vertreten halt eine Werkgerechtigkeit. Okay, wie gesagt, die meisten Christen heutzutage, die meisten Gläubigen heutzutage, sind wahrscheinlich im tiefsten Inneren auch von einer Werkgerechtigkeit überzeugt. Okay, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freut mich das. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Rückmeldung bitte an eilig-podcast@yahoo.de, eilig-podcast@yahoo.de. Und ja, wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir auch schreiben natürlich. Und auch wenn es euch nicht gefallen hat, ladet da vielleicht den nächsten noch runter oder einen anderen Podcast. Vielleicht gefällt der euch ja. Jo, okay. Und ihr könnt auch mal bei Google wirklich Werkgerechtigkeit mal ein bisschen schmökern. Und ja, da steht eine Menge drin. Aber natürlich kann man da keine Aussagen zu machen. Wie gesagt, es gibt eine Tendenz, es halt in der Bibel immer wieder nachzuschlagen. Aber egal. Gut, ich persönlich glaube halt an die Werkgerechtigkeit. Also Gnade, nicht unbedingt durch gute Taten, aber nicht durch böse Taten. Gut, okay. Ja, das war's jetzt. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Postcard. Tschüss, Sikorski.